Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir alle hier sind und gemeinsam wieder im Buch Exodus weitermachen können. Und heute geht es um die Botschaft Gottes des Vorübergehens. Was es bedeutet, wenn Gott an uns vorübergeht. Es hört sich erst negativ an. Wir haben vielleicht manchmal Sorge, dass jemand einfach an uns vorbeigeht. Aber es ist das Beste, das dir passieren kann in deinem Leben, wenn Gott an dir vorübergeht. Das möchten wir heute mehr erfahren und eine kurze Einleitungsgeschichte, die uns vielmehr verdeutlicht, dass wir diese Botschaft abgeschwächt im Leben schon sehen können oder erleben können. Am 14. April 1912 kollidierte die Titanic mit einem Eisberg um viertel vor Mitternacht. Ein 269 Meter langes, damals unsinkbares Schiff sank innerhalb von 2,5 Stunden auf den Meeresgrund und riss 1500 Menschen etwas darüber in den Tod. Das war das Schiff, von dem Menschen sagten, nicht einmal Gott könnte dieses Schiff versenken. Und auf diesem Schiff gab es einen Mann, einen Pastor aus Glasgow mit seiner 6-jährigen Tochter und der Tante. Und in diesem Buch, Der letzte Held der Titanic, wird sein Leben und sein Wirken beschrieben. Und hier heißt es, als die dunklen, eiskalten Fluten des Atlantiks langsam und beharrlich ein Deck der Titanic um das andere hochstiegen, war John Harper damit beschäftigt, beim Besetzen der Rettungsboote zu helfen und rief, lass die Frauen und Kinder und die Unerretteten in die Rettungsboote. Kurz darauf nahm Harper seine Schwimmweste ab, seine letzte Überlebenschance, und gab sie einem anderen Mann. Als der Dampfer schließlich versunken war und die im eisig kalten Wasser ertrinkenden und erfrierenden um ihr Leben rangen, hörte man, wie Harper im Wasser treibend die Menschen um ihn herum dazu drängte, ihr Leben Jesus Christus zu übergeben. Ein Beispiel eines Mannes, der sich selbst geopfert hat, damit andere Menschen leben können. Er war kein Einzelfall, aber ein leuchtendes Vorbild, der sich selbst anstelle anderer Menschen hingab, damit sie eine Überlebenschance haben. Er wusste, wohin er gehen würde, und er nahm jeden Fleiß auf sich, um Menschen an diesen Ort bringen zu können, um nicht ewig verloren zu sein. Alle Menschen auf dieser Titanic waren eigentlich dem Tod geweiht, aber wegen Menschen wie John Harper, der sich selbst opferte, konnten andere überleben. Das ist kein Einzelfall. Wir lesen Ähnliches bei Richard Wurmbrand in seiner Biografie Ungebrochen, dass er selbst zuerst einige Jahre unter Nazis, dann auch unter Kommunisten noch viel stärker im Gefängnis verbrachte und dort täglich gefoltert wurde. Und er selbst erzählt an einer Stelle, wie ermutigt er war von einem anderen Christen, der sich dort befand. Die Kommunisten, sie gaben den Gefangenen neue Namen, damit die Angehörigen sie nicht finden können. Und Wurmbrand erzählt, wie es dort diesen einen Christen gab, der sich durch dieses christliche Vorbild so auszeichnete, immer wenn der Name eines Häftlings gerufen wurde, dass er jetzt abgeholt werden sollte zum Foltern, rief er, hier, ich bin's, nimmt mich mit. Und er opferte sich und ging für andere Menschen einige Stunden in diese Folterzelle, in diese Folterkammer, um dort schreckliche Qualen anstelle dieser Menschen erleben zu müssen. Das, was Christen getan haben, schon immer im Laufe der Zeit, ist nur eine Abschwächung davon, ein schwaches Bild davon, was Jesus Christus für uns getan hat. Ein Opfer der Stellvertretung zu bringen, ein Opfer zu bringen, das uns retten kann. Und diese Botschaft, sie ist so wertvoll und so kostbar, und wir wollen sie heute ein Stück mehr begreifen, wie es unser Text uns heute zeigt, und schlag gern mit auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich möchte vorlesen, 2. Mose Kapitel 12, heute die ersten 13 Verse. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. diesen Monats, da nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Haus, nach der Zahl der Seelen. Jeder sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis zum 14. Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an beide Pfosten und an den Türsturz tun, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer, und ein ungesäuertes Brot und mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Kopf samt sein Bein und samt sein Eingeweide. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Und was davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und so sollt ihr essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt essen in Eile. Es ist das Passa des Herrn. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Soweit der Text. In den letzten Predigten aus dem Buch Exodus, da haben wir gesehen, wie Gott die Plagen an diesem Volk Ägypten vollzogen hat, wie er Gericht geübt hat an dem Pharao, aber auch Gericht geübt hat an den Göttern Ägyptens. Und wir haben gesehen, Gott selbst ist der Planer, der Urheber, der Vollbringer, der Ausführende in all diesen Plagen gewesen. Und jetzt kommt es zum Höhepunkt all dessen. Es kommt zum Höhepunkt der letzten Plage, wo sich alles entscheidet. Am Ende kommt der Tod. Und wir sehen an dieser Stelle so sehr ein unausweichliches Schicksal des Menschen. Die Botschaft, die uns heute hier übermittelt wird in diesem Text, ist eine Botschaft des Todes. Es ist die Botschaft des Sterbens. Zuerst für jeden Menschen, für jeden, der irgendwann geboren wird. Jeder Mensch hat dieses Ende vor sich. Jeder Mensch hat diesen Moment irgendwann vor sich, des Todes, des Sterbens. Einen unausweichlichen, einen, den wir nicht verhindern können, einen, den wir nicht irgendwie ausweichen können. Der Höhepunkt des Ganzen ist der Tod. Der Höhepunkt in der Beziehung, die wir vor Gott haben können, ist der Tod. Nicht nur für den Pharao, nicht nur für die Ägypter, sondern auch für die Israeliten. Am Ende dieser Plagen des Gerichts wartet auf all diese Menschen, die in diesem Land gewohnt haben, der Tod, so wie es immer ist, wenn Gott gerecht ist. So wie es immer ist, wenn Gott mit der Sünde abrechnet. Nichts anderes wäre gerecht für uns, für unser Leben, für unser Land, wenn ein gerechter Gott auf dieses Land blickt, es auszulöschen. Wenn ein gerechter Gott Gerechtigkeit übt und über dieses Land hindurchgeht, kann nichts anderes dabei entstehen, außer der Tod. Das Gericht, es trifft alle Menschen ohne Ausnahme. Wenn wir an den Himmel denken, so dürfen wir wissen, im Himmel wird es niemanden geben, der dort nicht zurecht ist. Im Himmel wird es niemanden geben, der dort nicht hingehört. Das ist nicht so wie Schwarzfahren im Zug, dass man es irgendwie hineingeschafft hat und kann sich eine Fahrt durchmogeln. Im Himmel wird es so etwas nicht geben. Im Himmel wird es keinen Menschen geben, der nicht mit Fug und Recht behaupten kann, dass er dorthin gehört, dass er dort sein darf. Niemand wird einen Menschen, der im Himmel bei Gott sein wird, verweisen oder hinausstoßen können. Und heute werden wir sehen, dass es Dinge gibt, an denen Gott der Bibel, an denen wir glauben, Dinge gibt, die Gott nicht tun kann. Wir sehen heute vor uns einen zornigen, einen gerechten Gott, der Leben auslöschen wird. Wir sehen, dass er das tun wird ohne Ansehen der Person. Wir sehen einen gerechten Gott, der keine Ausnahmen macht, sondern den Verderber durch diese Straßen schickt, von Haustür zu Haustür und Leben auslöscht. Das ist der Höhepunkt unserer Sünde. Das ist das Ergebnis unserer Sünde. Ein Gott, der irgendwann vor der Tür steht und unser Leben, unsere Seele von uns fordert. Die Ägypter, sie erwiesen sich als Feinde Gottes. Die Ägypter, sie haben es allemal verdient zu sterben, oder? Ich meine, mit so einem Pharao an der Spitze, dem sie gefolgt sind, dem sie gedient haben, den sie geliebt und verehrt haben. Sie haben ihn als Gott gesehen, haben ihn angebetet und die Götzen angebetet. Der Pharao, er verdiente den Tod, wir wissen das. Wir sehen das, wie sehr er sich gegen Gott gestellt hat, dass er rebelliert hat, dass er ein hartes Herz hatte. Wir können das sehen und wahrnehmen. Aber nicht nur die Ägypter, die ihm folgten, nicht nur die Menschen, die dort waren, auch die Israeliten, auch sie verdienen den Tod. Auch sie sind des Todes. Während der ganzen letzten Plagen standen sie in ihrem Land in Goshen und schauten auf Ägypten herab und sahen all die Plagen und sie waren verschont. Gott war ihnen gnädig gewesen in einigen dieser Plagen. Sie mussten nicht mitleiden. Sie durften es von weitem sehen. Aber bei der letzten Plage, als dann der tatsächliche Tod übers Land fegt, gibt es für sie diese Möglichkeit nicht. Gott geht nicht einfach durch die ganzen Straßen Ägyptens und klammert sein Volk aus und sagt, schon okay, ist kein Problem, ich verschone euch einfach. Gott tut das nicht. Bei dieser letzten Plage verschont er sein Volk nicht. Er macht keinen Unterschied mehr. Am Ende stehen alle Menschen vor einem zornigen und gerechten Gott. Und die Bibel macht das so sehr deutlich an so vielen Stellen, dass das der Maßstab Gottes ist, dass Gott entscheidet, wer leben darf. Hesekiel 18, Vers 4 macht es so gut deutlich. Siehe, alle Seelen sind mein. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie sind mein. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Jeder Mensch, jede Seele, jedes Herz gehört Gott. Deins und meins. Dass unsere Eltern, dass unsere Kinder, alle Seelen gehören Gott. Sie sind sein. Ob der Vater nun sündigt oder der Sohn sündigt, spielt bei Gott keine Rolle. Derjenige, der Sünde hat, derjenige, die Seele, die sündigt, die muss sterben. Das ist die Botschaft Gottes. Gott macht hier keinen Unterschied. Das Ergebnis menschlichen Lebens ist der Tod und daran kommt keiner von uns vorbei. Nicht der Gläubige, aber auch nicht der Ungläubige. Die Israeliten, sie waren Menschen wie wir. Auch sie waren sündig, lehnten sich gegen Gott auf, lehnten sich gegen Mose auf, lehnten sich gegen alle Dinge auf. Sie waren später nur dabei zu murren und zu klagen und abzulehnen. Sie waren vom gleichen Holz geschnitzt wie du und ich. Ein Holz, das zur Folge hat zu sterben, das ist unausweichlich für uns. Wir kommen daran nicht vorbei. Unser Leben steuert darauf zu. Unser Leben ist ein Leben des Todes. Die Befreiung von Israel, schau, sie war nicht nur politisch oder sie war nicht einfach politisch. Sonst hätte Gott es ja einfach so tun können. Wenn es nur eine politische Befreiung wäre, dann hätte Gott es einfach machen können, ohne irgendetwas von ihnen zu fordern. Aber es war nicht nur eine politische Befreiung. Sie mussten befreit werden von ihrer Sünde. Sie mussten befreit werden von ihrem sündigen Dasein. Darum ging es in erster Linie. Und hier macht Gott keinen Unterschied. Gott kann einen Unterschied machen, wie er mit dir oder mit mir umgeht, wie er uns führt in unserem Leben, was uns begegnen soll in unserem Leben. Darin macht Gott einen Unterschied, aber nicht mit deiner und mit meiner Sünde. Da macht Gott keinen Unterschied. Sünde wird immer gleich behandelt bei diesem Gott. Weißt du, Gott kann nicht einfach sagen, hey, ist schon okay, wir kennen uns ja schon eine Weile, ist schon gut. Wir tun einfach so, als ob nichts passiert wäre in deinem Leben. Wir kehren die Sache einfach unter den Teppich, so wie ich als Kind früher, und keiner merkt. Wir legen einfach den Mantel des Schweigens über diese Sünde und wir werden schon irgendwie vergessen. Gott kann das nicht tun. Wenn Gott so handeln könnte, dann wäre er nicht treu und er wäre nicht gerecht. Du und ich, wir können das in unserem Leben und wir machen das auch in unserem Leben. Wir können Sünde einfach so verheimlichen und anderen Menschen nichts davon sagen und einfach weitermachen, aber Gott kann das nicht. Gott kann nicht einfach weitermachen, während wir unsere Sünde verheimlichen. Wir beide, wir können Sünde einfach so unter den Teppich kehren und so tun, als ob es gar nicht da wäre. Sieht ja niemand, merkt ja niemand. Aber Gott sieht doch alles. Gott sieht auch unter deinen Sündenteppich. Wir können uns ablenken in unserem Leben mit guten Taten. Und wir können so viele gute Dinge tun, damit wir irgendwann vergessen, was wir alles Böses getan haben, was alles Böses in unserem Herzen drin ist. Sogar all die anderen Menschen können uns das glauben, aber Gott nicht. Gott weiß alle Dinge. Wir können ein kurzes Gebet sprechen und Gott irgendwie sagen, dass es uns ja leid tun würde und erwarten dann, Gott würde ohne weiteres einfach so darüber hinwegsehen und sagen, schon okay, war ja nicht so eng, war ja, kann jedem mal passieren, ist kein Problem, wir lassen es einfach. Nein, hör mir zu, Gott kann das nicht. Gott kann das nicht tun. Das, was wir tun und wie wir mit Sünde umgehen, wie wir sie herunterspielen, wie wir andere Dinge ablenken wollen in unserem Leben, Gott kann das nicht. Und Gott wird das nicht. Gott kann nicht einfach so über deine und meine Sünde hinwegsehen. Gott kann nicht einfach so vergeben. Wenn eins meiner Kinder zu mir kommt und irgendetwas sagt und ich vergebe meinem Kind, Gott kann das nicht tun bei uns. Warum sollte er? Es liegt nicht im Bereich der Möglichkeiten für ihn. Du hast gesündigt. Ich habe gesündigt, wir alle haben gesündigt, wir sind Sünder. Das ist unsere Identität. Und diese Identität, die wir haben, sie erfordert den Tod. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann. Irgendwann wird dieses Gericht über uns hereinbrechen und dann ist es soweit. Und dann kommt der Tod. Er kommt unerwartet, aber mit Sicherheit. Der Pharao, er wusste von Anfang an, was passieren würde. Er wusste von Anfang an, was Gott vorausgesagt hatte. Und diese Warnung, die finden wir schon in Kapitel 4, Vers 22. Da sagt Gott zu Mose, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, so siehe, werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen töten. Das ist das, was Gott schon von Anfang an vorausgesagt hat. Weigerst du dich, mir zu begegnen und dich mir unterzuordnen, dich vor mir zu demütigen und diesen Plan zu akzeptieren, werde ich deinen Sohn töten. Und jetzt stell dir vor, du kennst diese Drohung. Du weißt, dass Gott das gesagt hat. Du weißt, was irgendwann passieren muss oder wird, was die Worte Gottes sind, aber du willst es nicht wahrhaben. Du sagst, ist mir egal, ich stelle mich gegen Gott, ich gehe meinen eigenen Weg. Und irgendwann kommt dieser Moment, diese eine Nacht, wo es passiert, du wachst nachts auf und dein Kind ist tot. Du verstehst die Welt nicht mehr. Du wachst auf, dein Kind ist tot, du gehst hin, du rüttelst dein Kind, versuchst es aufzuwecken, du fängst an, den Namen deines Kindes immer wieder zu rufen, du weckst die anderen im Haus auf, du machst das Licht an, aber dein Kind ist tot. Und nichts anderes, nichts wird dein Kind wieder zurückbringen. Und während du da sitzt auf dem Boden, dein Kind in deinen Armen hältst und weinst und schreist, hörst du Schreie aus dem Nachbarhaus. Auch sie beklagen ihre Toten und die hören wieder Schreie aus ihrem Nachbarhaus. Und so geht es immer mehr weiter. Überall gehen die Lichter an mitten in der Nacht. Die Menschen rennen umher und das Schreien artet aus in einen schrecklichen, traurigen, panischen, verzweifelten Chor Ägyptens. Du schreist zu deinem Gott, dem du opferst und dem du dienst, aber er hört nicht, er antwortet nicht, er ist nicht da, ihn gibt es gar nicht. Es kommt niemand, um mit dir zu trauern. Jeder hat seine eigenen Toten. Du schreist selber in deinem Haus und bist verzweifelt und traurig. Und niemand kommt, um dir zu helfen. Niemand kommt, um für dich da zu sein. Du bist ganz alleine. Vielleicht gibt es mehrere Erstgeborenen in deinem Haus und sie alle sind tot mit einem Mal. Und du sitzt vor diesen Leichen und du weißt, dass das der Tag ist, der Tag, von dem Gott gesprochen hat. Der Tag, von dem wir wussten, aber ihn nicht erwartet haben. Am Ende wurde jedes Haus in Ägypten davon betroffen. Jedes. Der Tod ist bei allen, bei den Reichen und bei den Armen, bei den Adeligen und beim Durchschnittsägypter, bei den Knechten und bei den Sklaven, sogar auf den Feldern, bei den Tieren. Kein einziges Haus bleibt verschont. Die Israeliten waren etwa 600.000 Mann, dazu kommen Frauen und Kinder. Die Ägypter werden auf mindestens 4 Millionen Menschen geschätzt. Wahrscheinlich waren es weitaus mehr, aber wenn wir davon ausgehen, dass Ägypten ungefähr 1 Million Haushalte hatten und in jedem Haus mindestens eine Leiche war, sind in dieser Nacht weit über 1 Million Menschen gestorben. Das ist so viel, wie in Deutschland im ganzen Jahr sterben. 2023 sind 1.020.000 Menschen gestorben in Deutschland. In Ägypten voraussichtlich mindestens so viele in einer Nacht. Kannst du dir vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss? Lass uns kurz vor Augen führen, wie das dann letztendlich gelaufen ist. Kapitel 12, Vers 29. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Vom Erstgeborenen des Pharaos, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehs. Und der Pharao stand auf in der Nacht, er und all seine Knechte und alle Ägypter. Und es entstand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, worin nicht ein Toter war. Vers 33. Und die Ägypter drängten das Volk, um sich schnell aus dem Land ziehen zu lassen, denn sie sagten, wir sind alle des Todes. Es gab kein Haus, in dem nicht eine Leiche lag. Das ist am Ende die Realität. Am Ende trifft es ein jedes Haus, einen jeden Menschen. Dieses Schicksal des Menschen ist unausweichlich für dein Leben und für mein Leben. Und das betrifft nicht nur einige Familien, die halt Pech gehabt haben. Es traf jedes einzelne Haus. Jedes Haus. Gott wird jeden Menschen richten, ob es uns gefällt oder nicht. Und am Ende dieses Gerichts wartet der Tod, der gefordert ist für deinen und meinen. Das ist der Gott, den wir heute in diesem Text sehen können. Das ist der Gott, wie er sich offenbart in der Bibel. Er ist zornig über Sünde. Er ist gerecht über unser Leben. Und er wird dieses Gericht treu ausführen, ob es uns gefällt oder nicht. Vielleicht passt das gar nicht so sehr in dein Gottesbild hinein, in meins manchmal auch nicht. Das ist nicht das, wie ich Gott sehe, sondern das ist das, wie Gott sich selbst heute offenbart. Vielleicht erwarten wir, so ähnlich wie der Pharao, dass dieser Moment nicht kommen wird. Und wir blenden es aus. Wir tun so, als ob Gott uns nicht gewarnt hätte. Wir tun so, als ob Gott uns das nicht gesagt hätte. Und wir leben einfach weiter. Und wir können diese Sünde in unserem Leben, wir können sie verstecken, wir können sie ausblenden, wir können sie überdecken, wir können irgendetwas tun, aber dieser Moment, der wird kommen. Vielleicht in dieser einen Nacht, in der Blüte unseres Lebens, wo wir nicht damit gerechnet haben, wird unsere Seele von unserer Hand gefordert werden. Dein und mein Leben steuert auf diesen Tod zu. Und das zu leugnen, macht keinen Sinn. Egal wie schön dein Leben jetzt gerade ist, egal wie sehr du dein Leben genießen kannst, in der Schule oder auf der Arbeit, in deiner Familie oder in deinem Haus oder im Urlaub oder wo du sonst bist. Wir bauen unser Leben auf in einem Licht, das irgendwann einfach erlöschen wird. Irgendwann sind all diese Dinge nicht mehr da und wir stehen vor einem gerechten Gott. Das ist nicht die einzige Botschaft heute, sondern wir haben eine mögliche Rettung für den Menschen. Gott offenbart eine mögliche Rettung für den Menschen. Gott gibt seinem Volk einen Ausweg und er gibt ihnen Anweisungen, wie es eine Möglichkeit für sie gibt, eine Möglichkeit zu überleben, eine Möglichkeit in dieser Nacht nicht sterben zu müssen, nicht klagen zu müssen, vor diesem bevorstehenden Tod verschont zu werden. Wenn sie hergehen und ein Lamm an ihrer Stelle schlachten, gibt es Hoffnung. Wenn Gott anstelle des Menschen diese Leiche des Lammes vorfindet in diesem Haus, kann der Mensch verschont werden. Dann gibt es Hoffnung. Wenn jemand an unserer Stelle geopfert wird und Gott das annimmt, dieses Opfer annimmt, dann gibt es eine Hoffnung für uns. Und Gott fordert hier ein Lamm und er gibt ihnen Anweisungen und Bestimmungen, wie sie das tun sollten. Er gibt ihnen genaue, detaillierte Angaben, die sie beachten sollen. Und er stellt diese Bedingung, es soll ein männliches, einjähriges, junges Schaf oder eine junge Ziege sein. Es darf keinen Fehler haben, keinen Makel, es soll ohne Fehl sein. Und es soll am 14. des Monats, am Passatag, geschlachtet werden. Und dann sollten sie Folgendes tun in diesem ganzen Prozess. Sie sollten die Türpfosten und den Sturz einschmieren, einbestreichen mit diesem Blut als Zeichen. Sie sollten das Fleisch vollständig essen. Es soll für nichts anderes verwendet werden. Sie sollen ungesäuertes Brot mit Bitterkräutern essen, wahrscheinlich weil ihr Leben in Ägypten bitter gewesen ist. Und sie sollen es in Eile essen, wegen der Flucht, die dann bevorsteht. Und wenn die Israeliten den Worten Gottes gehorsam sind und danach handeln, wird zwar der Verderber trotzdem von Tür zu Tür gehen, aber er wird, wenn er dieses Blut sieht, an ihn vorübergehen. Wenn er dieses Blut an den Türpfosten sieht, für das Blut, das schon vergossen wurde, für sie, anstelle ihres, dann wird er an ihn vorübergehen. Das bedeutet das Wort Passa, vorübergehen. Gott gibt also seinem Volk eine Möglichkeit, einen Ausweg. Aber was wir wissen dürfen, der Ausweg ist nicht, dass Gott ein Auge zudrücken könnte, das kann Gott nicht, sondern der Ausweg ist trotzdem ein Weg des Todes. Und es gibt keinen anderen Ausweg. Es ist trotzdem ein Weg des Todes, der gegangen werden muss, aber nicht dein Tod, sondern der Tod eines Lammes. Gott geht nicht einfach so vorbei. Gott geht nur vorbei, wenn jemand für dich bezahlt hat, wenn jemand an deiner Stelle gestorben ist. Gott geht nicht vorbei, weil es eben Israeliten sind, sondern er geht vorbei, weil sie diesem Wort gehorsam gewesen sind und dieses Lamm geschlachtet haben. Das ist der einzige Grund. Gott kann sie nicht auf einem anderen Weg verschonen, wenn dieses Opfer nicht gebracht ist. Er kann Menschen nur am Leben lassen. Er kann Menschen nur das Leben geben, wenn schon jemand gestorben ist. Schau, nicht nur in jedem ägyptischen Haus lag eine Leiche, sondern auch in jedem israelitischen Haus lag eine Leiche. Aber nicht ein Mensch, sondern ein Lamm. In jedem Haus war der Tod. Nicht nur bei den Ägyptern war der Tod, auch bei den Israeliten war der Tod, aber ein stellvertretender Tod. Auf diese Weise kann Gott gnädig sein. Auf diese Weise kann Gott gnädig sein, weil er trotzdem gerecht ist und das Blut fordert, aber dann schon jemand anders für dich gestorben ist. Das ist ein Grundsatz der Stellvertretung, den wir sehen dürfen in der Bibel. Dass jemand anstelle eines anderen geopfert wurde. Das war bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fremd, auch für die Israeliten nicht fremd, dass ein Opfer gebracht werden musste. Hiob erlebte schon zu früherer Zeit und er opferte regelmäßig für seine Kinder, für ihre Sünden. Aber auch später sollte er opfern für das Vergehen seiner Freunde, hat Gott dieses Opfer gefordert. Gott schlachtete ein Tier, um Felle für Adam und Eva zu machen. Abel brachte Gott ein Opfer dar. Abraham sollte Isaak opfern, aber Gott schenkte ihm an dieser Stelle einen Widder, den er opfern konnte. Diese Praxis, sie wird immer mehr ausgeweitet und sie sollte dann für das Volk Gottes praktiziert werden. Auf Dauer, jedes Jahr aufs Neue, sollten sie opfern für ihre Sünden. Und damit schafft Gott eine Möglichkeit, einen Weg, wie ein Sünder diesem heiligen, zornigen und gerechten Gott begegnen kann. Du kannst Gott nicht begegnen, wenn nicht durch das Lamm. Du kannst Gott nicht begegnen, wenn du nicht durch das Lamm zu Gott kommst. Wenn es kein Opfer gibt, ist die Tür vor Gott für dich verschlossen. Und Israel sollte dieses Passafest zu einer regelmäßigen Gewohnheit machen. Jedes Jahr, immer wieder, wurden diese Tiere geschlachtet. Das ist ein Grundsatz, der notwendig war. Und das geht immer so weiter, bis zu dem Moment, wo Johannes der Täufer Jesus sieht. Und er sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und damit drückt Johannes aus, das ist nicht ein Lamm von Menschen, das wir bringen könnten für unsere Sünde. Das ist nichts, das wir von uns aus tun können, sondern das ist jetzt das eine Lamm Gottes, das hierher gekommen ist. Ein ganz anderes Lamm. Ein Lamm, das all die anderen Lämmer ablösen kann. Und der Hebräerbrief, er bringt es so gut auf den Punkt, indem er sagt, Kapitel 10, Vers 4, es ist unmöglich, dass ein Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen kann. Das war nur ein Vorausgehen. Tiere können nicht für unsere Sünde auf Dauer bezahlen. Auch wenn diese Praxis lange fortbestand, als Jesus auf diese Welt kam und sich selbst für uns geopfert hat, als das eine Lamm Gottes, hat er all diese Tiere, die nur ein Vorschatten waren, abgelöst. Gott setzt diese ganze Kette von geschlachteten Tieren letztendlich durch seinen eigenen Sohn ein Ende zu. Indem er seinen eigenen Sohn auf diese Welt schickt, der Mensch wird und an unserer Stelle leidet und stirbt. Und jetzt können wir sehen, wie Jesus diese ganzen Bedingungen auch erfüllt. Jesus war ohne Fehler. Er war sündlos. Das haben wir gesehen in 1. Petrus 1, Vers 19. Auch Max hat es vorgelesen. Sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl. So war Jesus. Er hatte keinen Fehler an sich. Er hatte nicht die Seele in sich, die sterben muss, weil er sündig war. Er war sündlos. Sagt Petrus auch später in Kapitel 2, Vers 22, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Jesus hat nie ein Wort gesagt, das falsch war. Nie ein Wort gesagt, mit dem er sich versündigt hätte. Jesus tat keine einzige Sünde. Dann heißt es in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der die Sünde nicht kannte, den, der die Sünde nicht kannte, Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus war sündlos, er hat keine Sünde begangen. Er war völlig rein, völlig heilig, völlig tadellos. Jesus erfüllt als einziger diese Forderung Gottes, die er an das Lamm stellt. Aber Jesus wurde auch an Passa gekreuzigt. Er wurde am selben Tag gekreuzigt, als auch das Passafest der Juden war. Während also auf der einen Seite die Lämmer geschlachtet wurden und vorbereitet wurden, hing Jesus zur identischen Zeit am Kreuz. Diese Worte sagte er vorher: Das ist mein Leib. Das ist mein Körper, der jetzt gebrochen wird. Das ist mein Blut. Mein Blut, das jetzt für eure Sünden vergossen ist oder vergossen wird. Und während der Hohepriester, der ihn verspottet hat, ein Lamm zubereitet, um zu meinen, das würde für seine eigenen Sünden ausreichen, hängt Jesus an diesem Kreuz und sein Blut fließt an ihm herunter. Wir sollten dort hängen, wir sollten dort leiden, aber Jesus tat es an unserer Stelle. Und Paulus sagt das im 1. Korintherbrief, denn unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Unser Passa, er ist unser Passa, der für uns geschlachtet ist. Jesus ist dieses Lamm, dieses vollkommene Lamm, auf das die ganze Bibel hinzuläuft. Es ist sein Blut, das als Zeichen gilt. Es ist seine Lösung für unser Problem. Nur durch ihn können wir Vergebung von Gott erlangen. Nicht einfach so. Nur durch ihn können wir zu ihm kommen. Nur durch Jesus gibt es für uns einen Weg zu Gott. Und wenn Jesus nicht für dich gestorben ist, wenn du in deinem Leben dieses Blut Jesu nicht an den Pfosten deines Herzens hast, dann wirst du eines Tages selbst für deine Sünden sterben. Dann wird dir deine Seele genommen werden von diesem zornigen Gott, von diesem gerechten Gott. Das wird passieren. Wir können nur frei werden. Gott kann nur an uns vorübergehen, wenn wir dieses Passalamm Jesus Christus in uns haben. Er wird nicht einfach so an uns vorübergehen, sondern er wird dieses Blut von uns fordern. Und wenn es nicht das Blut Jesu ist, dann wird es deins sein. Manchmal sehen wir das gar nicht so zentral als diese eine Stelle, die uns zeigt, nur deshalb ist uns vergeben. Aber die Bibel macht es so klar. Ein Beispiel nur aus Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet von dem Zorn. Weil wir durch sein Blut, nicht durch andere Dinge, durch sein Blut sind wir gerechtfertigt und deshalb nicht mehr unter dem Zorn. Das ist die Botschaft. Das ist das, was möglich ist für uns. Aber wie kann das Realität werden? Wie kann diese Verwirklichung in uns stattfinden? Diese Rettung, die Gott für Israel vorgesehen hat, sie lag nicht in irgendetwas, das sie tun konnten, das sie leisten konnten. Nicht irgendetwas, das sie aus sich heraus hervorbringen konnten. Sie mussten nicht irgendwie ein spezielles Gebot halten. Sie mussten nicht irgendwie ihr Haus gut aufräumen. Sie mussten nicht irgendwie ihre Familie opfern oder irgendetwas tun. Sie mussten auch kein Bauwerk errichten oder sie mussten auch nicht ein Jahr gut leben. Sie haben nicht an Silvester gute Vorsätze gehabt, die sie dann irgendwie gut gemeistert haben. Sie mussten auch nicht gesunde Beziehungen vorleben oder fleißig und gehorsam sein. Sie konnten nichts tun, um Gott zu besänftigen. Die Lösung für dein und mein Problem, die liegt außerhalb. Das Problem liegt innerhalb. Die Sünde ist in uns drin, aber die Lösung, sie liegt außerhalb. Die finden wir in uns nicht. Die Israeliten, sie haben ein Opfer gebraucht, das von außen kam und an ihrer Stelle sterben sollte. Gottes Lösung für unser Sündenproblem ist eine Lösung, die von Gott kommt, nicht von uns. Die Israeliten haben keinen Weg auf einmal gefunden, wie sie da rauskommen können aus dieser Nummer, sondern sie haben diese Lösung gebraucht, die Gott ihnen gegeben hat. Und diese Leiche eines perfekten Lammes war noch nicht ausreichend. Es hat nicht gereicht, dass dieses Lamm eben stirbt. Die Israeliten, sie mussten das Blut an die Pfosten des Hauses schmieren und sie mussten dieses Lamm essen. Sie mussten es also voll verinnerlichen und dieses Opfer in sich aufnehmen, damit sie es essen und dadurch dieses Zeichen auch an den Türen des Hauses haben und es sichtbar wird. Die Menschen, die da drin sind, die sind teilhaftig geworden von diesem Lamm. Die Menschen, die in diesem Haus sind, tragen sogar dieses Zeichen außen. Jeder weiß, dass sie dieses Lamm geschlachtet haben. Die Israeliten, sie hatten keine andere Versicherung. Es gab nichts. Alles, was sie tun mussten, war darauf zu vertrauen, dass diese eine Lösung, die Gott ihnen gibt, ausreicht. Ihre ganze Hoffnung, ihr ganzer Glaube, ihr ganzes Vertrauen, ihr ganzer Glaube auf Rettung war einzig und allein auf dem Blut außen an ihrem Haus. Sie mussten sich daran hängen und sagen, das muss reichen. Nichts anderes, gar nichts. Gott sagt ihnen nicht, ihr müsst heilig leben, ihr sollt so und so oft ein Sündenbekenntnisgebet sprechen oder sonst etwas, sondern er sagt, nur dieses Blut und euer Vertrauen darauf, dass dieses Blut reicht, das wird euch retten. So können wir es ähnlich auf uns übertragen. Dieses Lamm, das wir brauchen, um Rettung von Gott zu haben, das wurde schon geschlachtet. Jesus wurde schon geschlachtet. Jesus ist schon am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat schon die Sünde auf sich genommen. Die Israeliten, sie mussten jährlich schlachten. Aber das Opfer Jesu reicht einmal aus. Jesus musste einmal sterben. Aber das ist nicht alles. Es ist wichtig, dass wir das verstehen und immer wieder hören. Nur weil Jesus für die Menschen gestorben ist, nur weil Jesus schon geschlachtet wurde, heißt das nicht, dass wir dadurch automatisch gerettet sind. Du und ich, wir brauchen dieses Blut an den Türpfosten unseres Herzens. Und zwar jeder Einzelne. Bei uns macht es Gott nicht so wie in diesem Haus, wo automatisch die ganze Familie errettet ist, sondern bei uns ist es anders. Du brauchst das Blut Jesu Christi auf den Türpfosten deines Herzens, für dich ganz persönlich, um verschont werden zu können. Du brauchst dieses Blut von diesem Lamm. Du musst es essen, du musst es aufnehmen, du musst es in dir haben und du musst darauf vertrauen, dass das ausreicht, damit du gerettet wirst. Mehr braucht es nicht. Als der John Harper, von dem ich vorher erzählte, auf diesem sinkenden Schiff war und später dann im Wasser, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu bekehren, Menschen zuzurufen, wen sie brauchen, um gerettet zu sein. Und dann heißt es hier, im eisigen Meer während der letzten Minuten seines Lebens bemerkte John Harper diesen Kohlenschlepper, der sich in seiner Nähe im Wasser an ein Brett klammerte. Und Harper, der im Wasser selbst mit dem Tod rang, rief, ist Ihre Seele gerettet? Er antwortete, nein. Harper rief ihm zu, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Bevor er antworten konnte, verschwand er wieder in der Dunkelheit. Kurz darauf brachten die Wellen die Männer wieder in Hörweite. Noch einmal fragte Harper, ist ihre Seele jetzt gerettet? Erneut kam die Antwort, nein. Harper wiederholte, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Harper entglitt der Gegenstand, an dem er sich festhielt, und er sank in sein eisiges Grab. George Henry Havell, der den Harper evangelisiert hatte, vertraute sein Leben Jesus an. Er gelang dann noch auf Rettungsboot 15 und wurde von der Carpataria gerettet. Später bezeugte er, dass er John Harpers letzter Bekehrter war, kurz nachdem Harper untergegangen war. Dort allein in der Nacht und mit 2 Meilen Wasser unter mir kam ich zum Glauben. Ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Er wurde durch die Worte gewonnen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Und daran hat sich nichts verändert. Das ist die Botschaft. Die Botschaft, durch die wir Rettung erfahren können. Das ist das, worauf es am Ende in unserem Leben ankommt. Das Lamm ist schon geschlachtet. Damit ist der mögliche Zugang zu Gott frei. Und da das Opfer für unsere Sünde ist gebracht, die Frage ist, vertrauen wir darauf? Hängt unser Herz an dieser Botschaft? Klammern wir uns an dieser Botschaft fest? Ist das Blut Jesu Christi auf deinem Herzen, in deinem Herzen? Hast du das Lamm Gottes in dir? Hast du diese Beziehung zu diesem Jesus, der sich selbst für dich hingegeben hat? Hast du ganz persönlich, nicht deine Eltern, nicht deine Geschwister, nicht deine Kinder, hast du ganz persönlich dein ganzes Vertrauen auf diesen Herrn gesetzt, der sein Blut für dich vergossen hat? Wenn wir im Glauben an dieses erlösende Blut Jesu leben und diese Botschaft in das Herz hineingeschrieben ist, dann bedeutet es, dass Gott an uns vorübergegangen ist, dass er diesen Tod nicht mehr von uns fordern wird, dass uns vergeben ist. Er geht dann in seiner Liebe, in seiner Gnade an uns vorbei und er sieht unsere Sünde nicht mehr. Er sieht uns nicht mehr als Sünder, sondern er sieht uns als heilig, als gerecht und als schön. Ich hoffe, dass wir alle heute mehr verstehen, diese Frage über Leben und Tod, sie wird in der Frage des Lammes beantwortet. Die Frage über deine ewige Zukunft, sie wird in der Frage des Lammes beantwortet. Und wenn du Teil an diesem Lamm hast, Teil an diesem Blut Jesu hast, bist du für immer mit ihm verbunden. Spielt das Lamm für dich immer eine große Rolle. Die Israeliten, sie mussten immer wieder dieses Lamm schlachten, nochmal eins und nochmal eins und nochmal eins. So ging es immer weiter, bis Jesus kam und sich selbst hingegeben hat. Und er kam und wurde geschlachtet und es muss kein neues Lamm mehr geben, nie wieder. Dieses eine Lamm, das die Israeliten geschlachtet haben und gegessen haben, das war dann weg. Das war dann nicht mehr relevant. Aber das Lamm Gottes, das sitzt auf dem Thron. Das Lamm Gottes wird angebetet. Und lasst uns mit diesem Blick auch diese Predigt abschließen aus Offenbarung 5. Ich lese ab Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Älteste, ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen und die sieben Geister Gottes, die gesandt sind über die Erde. Und es kam. Und es nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Amen. Lasst uns noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Herr, wir schauen zu dir. Wir wissen, du bist die Lösung für unser Problem. Und wir danken dir, dass du dich selbst hingegeben hast, dich selbst hast schlachten lassen für uns. Und heute möchten wir auf dich sehen, der du verherrlicht bist, der du über allem bist, dass du würdig bist. Und herrlich, Herr, und wirke in uns heute neu, dass wir dieser Rettungsbotschaft glauben, vertrauen, Herr, und dich als unseren Herrn und Heiland sehen und lieben. Und führe du auch heute Menschen unter dieses Evangelium, damit sie glauben, damit sie gerettet werden. Amen.